Ja, schön, dass du heute hier bist. Und Grisch meinte gerade, die Anbetung machen, die gucken auf den Kalender und die kommt immer näher und man muss sich vorbereiten, man denkt drüber nach. Und beim Predigen ist das nicht anders. Also man denkt drüber nach und dann steht man hier vorne und denkt, ist noch lange nicht fertig und ich hoffe, die Leute denken zu Hause weiter. Ich musste beim Predigt vorbereiten auch an Eugen und Nelly Döring denken. Weil ich dem Eugen versprochen habe, ich sage, die hören ja auch unsere Predigten an Paraguay. Und dann habe ich dem gesagt, wenn ich predige, werde ich euch von der Kanzel grüßen, damit ihr wisst, dass wir an euch denken. Also ich denke, wenn Eugen Nelly das nachher hören, ganz liebe Grüße aus Marienheide. Ich habe eine Frage. Wer von euch mag Eis? Okay, wer mag nicht Eis? Oh, doch, zwei, drei Leute. Ich brauche 7 Kinder oder Jungschaller, die mir bei meiner Predigt helfen möchten und die, ja, keine Angst davor haben. 7 Kinder oder Jungschaller. Wer möchte nach vorne kommen? Stellt euch bitte hier vorne hin. Hier, 1. Kommst du nach vorne? Oh, ein mutiges Mädchen haben wir. So, die anderen Kinder, Jungschaller haben Angst. Ja, 2. Kommt einfach nach vorne. So, 1, 2, 3. Ich brauche noch 4. Okay. Okay, Kinder, Jungschaller trauen sich nicht. Okay, jetzt brauche ich noch 3 Teenies. So, 1, 2. Also wenn ich so alt wäre wie ihr, dann würde ich nach vorne kommen. Okay. So. Und zwar, Moment, geht es heute um Eis. Kennt ihr das Bum-Bum-Eis?
Ja.
Wer hat das schon mal gegessen? Ah, okay, gut, dann werden heute einige eine Premiere feiern. Was ist denn das Tolle an diesem Eis? Also, ihr könnt euch mal kurz umdrehen, guckt euch das Eis mal an. Die es schon mal gegessen haben, also was ist das Besondere an dem Bum-Bum-Eis? Ja, Raffi?
Hier, der Stiel, da drin, das ist eine Folie und da drin ist ein Kaugummi.
Also der Stiel ist ein Kaugummi. Okay, und was ist das Beste an diesem Eis?
Das Kaugummi.
Das Kaugummi? Okay, gut. Der David hatte mich gefragt, ob ich Eis ausgebe. Ich habe ihm nicht geantwortet, ich gebe Eis aus, aber nur für Kinder. Also hier... Für die Mutigen, für jeden ein Bum-Bum-Eis. Ihr könnt euch danach auch wieder setzen. Vielen Dank. Ich habe das ganz bewusst so gewählt, weil die Kinder sagen, das Beste an diesem Eis ist der Stiel. Und das ist das, was zum Schluss bleibt. Ich habe lange überlegt, ob ich das Eis hier in der Gemeinde verteile, weil es danach Stress mit den Eltern gibt. Aber das nehme ich in Kauf, weil ich denke, dann behalten die Kinder die Predigt besser. Jetzt auf uns Erwachsene bezogen, für euch habe ich kein Eis dabei. Da sind Servietten, genau. Für die Erwachsenen habe ich kein Eis dabei. Aber wer stand schon mal in einer Eisdiele und hat sich 3 oder 4 Kugeln Eis geholt? Also einige. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn Heinrich Stück in die Eisdiele geht, also Junior, dann holt er sich 3 Kugeln Stracciatella. Also der hat dieses Problem nicht. Es gibt andere... Die haben dann ja 2, 3 oder 4 Sorten. Und ich glaube, jeder von euch, der hat schon mal drüber nachgedacht, okay, wenn ich mir 3 Sorten hole, welche Sorte soll als letztes drin sein? Einige lachen schon, damit ich das Beste zum Schluss habe. Und dann isst man die vorher halt auf und weiß, okay, das Beste kommt zum Schluss. So wie bei dem Bum-Bum-Eis für die Kinder, das Beste kommt zum Schluss. So bei uns Erwachsenen. Die Kugel, die wir am meisten mögen, die lassen wir immer zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Das Thema heute, worüber ich mit euch sprechen möchte, ist erfolgreich glauben. Erfolg ist etwas, was wir alle gerne haben. Heute sind 2 Menschen ganz nervös, naja, vielleicht eine nicht so sehr. Aber heute wollen 2 Leute erfolgreich sein. Heute möchten mehrere Parteien erfolgreich sein. Heute soll es aber nicht darum gehen, sondern heute soll es um erfolgreich Glauben gehen. Ich habe mal im Duden nachgeschlagen, was ist denn Glauben? Glauben ist für möglich und wahrscheinlich halten, annehmen, für wahr, richtig, glaubwürdig halten oder gefühlsmäßig von der Richtigkeit einer Sache oder einer Aussage überzeugt sein, also gefühlsmäßig von etwas überzeugt sein. Und wir haben, da brauchen wir den Duden eigentlich nicht, in der Bibel, in Hebräer 11, Vers 1, auch eine Beschreibung des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und hier hat sich das für mich schon etwas anders angehört. Feste Zuversicht, keine gefühlsmäßige Hoffnung. Nein, feste Zuversicht, Überzeugung und dann Tatsachen. Etwas, was wirklich ist. Und gerade in diesem Kapitel Hebräer 11, da sehen wir, dass Gott durch Glauben große Dinge wirkt. Menschen aus dem Alten Testament bekommen ein Zeugnis für ihren Glauben. Das können wir ein Vers weiterlesen. Durch diesen, also durch den Glauben, haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Jeder kennt das aus der Schulzeit. Für die Kinder, die noch in die Schule gehen, ganz aktuell, es gibt ein Zeugnis. Eine Beurteilung dessen, wie man gewesen ist, was man geleistet hat. Und diese Menschen bekommen hier ein Zeugnis von ihrem Glauben. Da lesen wir zum Beispiel in Vers 5 von Henoch. Henoch wurde durch Glauben entrückt. Er hat den Tod nicht gesehen. Er ist nicht gestorben. Er wurde einfach nicht mehr aufgefunden. Und davor hat Gott ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hat. Durch seinen Glauben wurde er entrückt und in seinem Leben lebte er Gott wohlgefällig. Vers 7, Noah. Noah baute durch Glauben eine Arche. Der baut so einen riesen Container dahin, in der Hoffnung, dass er schwimmt. Und meilenweit ist nur noch Wasser? Nein, gerade nicht. Nur noch Land. Und geregnet hat es auch noch nicht. Nur warum baust du dieses Schiff, diesen Kasten? Er baut ihn, weil er auf Gott glaubt, Gott vertraut. Und Noah wurde dadurch ein Erbe der Gerechtigkeit. Vers 11. Sarah. Sarah bekam durch Glauben die Kraft, schwanger zu werden, obwohl sie eigentlich viel zu alt dafür war. Vers 29, das Volk Israel. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch das Trockene, während die Ägypter ertranken, als sie das versuchten. Es ist das gleiche Meer. Das Volk Israel geht im Glauben, trockenen Fußes dadurch, und die Ägypter in Unglauben kommen dort um. Ein Vers weiter. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie 7 Tage umzogen worden waren. Der Glaube von dem Volk Israel führte dazu, dass sie Gott gehorsam waren. Und Gott konnte durch diesen Glauben bewirken, dass die Mauern einstürzten. Und ab Hebräer 11, Vers 32 bis 35a. Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Sie haben die Gewalt des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen. Sie sind aus Schwachheit zu Kraft gekommen, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht gejagt. Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder. Unglaublich, was Glauben bewirken kann. Und jetzt sagt der ein oder andere vielleicht, ja gut, das sind jetzt alles Beispiele aus dem Alten Testament. Was ist denn mit dem Neuen Testament? Geht es da genauso weiter? Wir können lesen, ein Beispiel aus Apostelgeschichte 12. Steht in Apostelgeschichte 12, steht beschrieben, dass Petrus gefangen genommen wurde. Petrus kommt ins Gefängnis und wird bewacht. Und zwar nicht von einem oder von zwei Leuten, sondern von vier Einheiten mit jeweils vier Soldaten. Das heißt, da stehen 4 mal 4, also 16 schwer bewaffnete Männer und bewachen diesen hochgefährlichen Jünger Jesu, Petrus. Nicht nur das, auch nachts ist es so, dass er zwischen zwei Soldaten schläft, jeweils an sie angekettet. So wie ein Schwerkrimineller. Was macht die Gemeinde in dieser Zeit? Apostelgeschichte 12, Vers 5. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn gebetet. Die Gemeinde trifft sich, versammelt sich in der Zeit, wo Petrus im Gefängnis ist und betet für ihn. Bestürmt Gottes Thron, um für Petrus zu beten. Und warum beten sie? Sie beten, weil sie glauben, dass Gott die Kraft hat, diese Situation zu lösen. Dass Gott die Kraft hat, Petrus zu befreien. Gott sendet einen Engel, der Petrus befreit. Obwohl er in einem Gefängnis sitzt, von mindestens 16 Leuten schwer bewacht und sogar an zwei Soldaten angekettet. Trotz der dicken Gefängnismauern befreit Gott durch den Engel Petrus und das Gebet der Gemeinde wird erhört. Und es gibt noch ganz viele andere Beispiele im Neuen Testament, wo die Apostel und die Jünger durch den Glauben Wunder bewirkt haben und Zeichen getan haben. Es ist unglaublich, was Glaube bewirken kann. Und in Lukas 17, Vers 6 lesen wir, Lukas 17, Vers 6, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzele dich und verpflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Matthäus 17, Vers 20, Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier, dorthin, und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Glauben. Es ist auch unglaublich, was wir durch den Glauben bekommen können. Zum Beispiel Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Das ist der Teufel. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Reichtum. Keinen Hunger und Durst mehr, Leben in Überfluss und alles haben, worum wir bitten. Hört sich das nicht gut an? Ist dieser Glaube nicht lukrativ? Der Glaube ist so etwas wie eine Lebensversicherung für irdisches Wohlergehen, Erfolg und Ansehen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Wer glaubt? Wer von euch glaubt? Hebt einmal die Hand. Ist aber ganz zögerlich jetzt, okay? Dann habe ich eine Frage. Wer von euch fährt ein Ferrari? Keiner. Also ich schon. Warum fahrt ihr kein Ferrari? Glaubt ihr etwa nicht? Ist euer Glaube zu klein? Wir haben doch gerade gelesen, wir bekommen alles, was wir worum wir bitten, das bekommen wir. Ich glaube schon, dass der ein oder andere nichts dagegen hätte, wenn er so ein Auto auf der Hauseinfahrt stehen hätte. Alles ist gut. Es ist gut, dass wir heute über dieses Thema sprechen, weil anscheinend habt ihr alle nicht so einen starken Glauben, weil sonst hättet ihr dieses Auto auf dem Hof stehen. Lass uns weiterlesen in Hebräer 11. Hebräer 11, 35b, genau, und bis Vers 38. Andere aber ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfellen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Ein völlig anderer Aspekt des Glaubens. Glauben führt auch durch Leid. Paulus und Barnabas, wo sie auf der ersten Missionsreise unterwegs waren, haben das auch der Gemeinde schon gesagt. Das können wir in Apostelgeschichte 14, Vers 21 und 22 nachlesen. Apostelgeschichte 14, 21 und 22. Und nachdem sie in dieser Stadt das Evangelium verkündigt und eine schöne Zahl Jünger gewonnen hatten, kehrten sie wieder nach Lystra und Ikonium und Antiochia zurück. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Paulus und Barnabas hatten es der Gemeinde damals schon gesagt. Das war das eine. Das andere, wie wir es hier in Hebräer gelesen waren, waren auch schon im Alten Testament Menschen, die gelitten haben um des Glaubens willen. Menschen, die kein Ferrari vor der Tür stehen hatten. Menschen, die nicht immer gesund waren, die nicht im Luxus gelebt haben. Und es ist interessant, dass gerade in Verfolgung und in Not und in Trübsal die Gemeinde Gottes wächst. Gott schätzt diese Gläubigen sehr. Das haben wir gerade in Hebräer 11, 38 gelesen. Sie, die Gläubigen, die leiden mussten, deren die Welt nicht wert war. Das ist eine sehr interessante Formulierung. Gott formuliert das nicht so. Sie, deren oder die Welt, also nicht die Kinder Gottes, waren es nicht wert, auf dieser Welt zu leben, sondern die Welt war es nicht wert, dass diese edlen Kinder Gottes auf dieser Welt gelebt haben. Das heißt, diese Wertschätzung, die denen hier entgegengebracht wird, ist sehr hoch. Und es gibt Menschen, die lehren, ich denke, deswegen waren auch gerade einige ein wenig irritiert, wo ich sie nach ihrem Glauben gefragt habe, weil sie diesen Erfolg, den ich gerade versucht habe beizubringen, nicht vorweisen können. Es gibt Menschen, die lehren, wenn du keinen Job, wenn du kein Geld, wenn du keinen Luxus hast, wenn du vielleicht Verfolgung erleidest, dann liegt es einfach nur daran, dass dein Glaube viel zu klein ist, dass du keinen Glauben hast. Schwacher Glaube heißt kein Sportwagen, starker Glaube heißt vielleicht nicht nur ein Sportwagen. Wenn wir dazu Menschen aus der Bibel nehmen und das mal vergleichen, wird sich herausstellen, dass das totaler Quatsch ist. Zum Beispiel Elisa. Elisa durfte miterleben, wie Elia in den Himmel aufgefahren ist. Und er wurde gefragt, ob er sich etwas erbittet. Und er hat gesagt, ich möchte den zweifachen Anteil von Elias Geist erhalten. Und Elisa durfte es miterleben und hat es auch bekommen. In seiner weiteren Zeit hier auf dieser Erde hatte er Prophetenschüler, er hat Wunder im Namen Gottes getan. Und wisst ihr, weiß jemand, woran Elisa gestorben ist? 2. Könige 13. Elisa stirbt an einer Krankheit. der Wunder tut, der den Glauben weiterträgt, der das Volk ermahnt, der ein Beispiel ist, stirbt an einer Krankheit. Stephanus, er hat Gott voller Glauben vor dem Hohen Rat der Juden bezeugt. Er hat die Wahrheit gerade heraus gepredigt. Was ist mit ihm passiert? Er wurde gesteinigt. Ein nicht gerade krönender Abschluss für einen Menschen, der einen so starken Glauben hat. Aber selbst im Sterben hielt er noch 1000% an Gott fest und vertraute Gott zu 1000%. Apostelgeschichte 7. Und trotzdem ist er gestorben. Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu hier auf dieser Erde, der Jesus getauft hat. Er hat so klar von Jesus gezeugt und auf ihn hingewiesen. Johannes hat geglaubt, was er gesagt hatte. Und wo er nachher gefragt wurde, warum Jesus tauft, in Johannes 3, da ist er absolut demütig, tritt in den Hintergrund und sagt, Jesus muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Einer, der voll und ganz auf Gott vertraut und ihm geglaubt hat. Und wie stirbt er? Markus 6. Er wird von Herodes geköpft, weil er auf eine Sünde hingewiesen hat. Sind diese drei etwa Menschen, die keinen Glauben haben? Oder warum waren sie so, in Klammern, erfolglos? Sind das keine Glaubenshelden? Sie lebten nicht in Luxus, aber es waren trotzdem Männer, zu denen ich persönlich aufschaue. Nicht nur Leid, sondern auch andere unangenehme Dinge können die Konsequenz des Glaubens sein. Das lesen wir in Johannes 15, Vers 18 bis 20. Johannes 15, 18 bis 20. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt herauserwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Das hört sich nicht wirklich nach Wohlstand und Luxus, Erfolg und Ansehen an. Zu Beginn haben wir in dem Hebräer Kapitel 11 gesehen, dass Gott durch Glauben große Dinge bewirken kann. Und unter große Dinge meine ich nicht Wohlstand, den einige Christen als größtes Ding, als größte Sache in ihrem Leben betrachten. Und jetzt konnten wir sehen, dass Glaube auch durch Leid führen kann. Es sind zwei Extreme des Glaubens. Aber beide Richtungen diesen Glaubens haben etwas gemeinsam. Lasst uns zurück zu Hebräer 11 gehen. Hebräer 11, Vers 13 bis 16. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Und Hebräer 11, Vers 39 und 40. Und diese alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Diese Verse geben Mut. Diese Verse zeigen die Gemeinsamkeit dieser beiden Gruppen von Kindern Gottes. Sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat. Ein paar Passagen aus diesen Versen. Und egal, ob große Dinge durch den Glauben geschehen oder ob tiefe Wege wegen deines Glaubens gegangen werden müssen, beide Gruppen lebten mit der gleichen Perspektive hier auf dieser Erde, nämlich mit der Perspektive Ewigkeit. Und beide Gruppen, das haben wir gerade gelesen in Vers 2, haben das gleiche, dasselbe Zeugnis bekommen, nämlich, dass sie einen guten Glauben hatten. Es geht beim Glauben nicht um irdische Güter. Wohlstand und Unversehrtheit sind kein Glaubensindikator. Sonst könnte ich ja sagen, alles klar, der Kleine hat sich diese Woche die Hand gebrochen, weil er nicht genug geglaubt hat. Jeder, der diese Woche krank war oder Misserfolg hatte, der hat nicht genug geglaubt. Aber Glauben, also Wohlstand, Gesundheit, Unversehrtheit sind kein Richter oder kein Indikator für die Stärke oder Schwäche des Glaubens. Es geht beim Glauben nicht um irdische Güter. 200 Millionen Christen werden weltweit wegen ihrem Glauben an Jesus Christus verfolgt. 200 Millionen. 100.000 von ihnen sterben jedes Jahr wegen ihrem starken Glauben. Und alle 5 Minuten wird ein Christ wegen seines Festhaltens an Gott ermordet. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dass ich seit 25 Minuten vorne stehe, sind es 5 Christen, die sterben mussten, weil sie an Jesus Christus glauben. Und die Lehre, dass der Beweis von erfolgreichem Glauben in unserem Leben an diesem Wohlstand, unserer Gesundheit oder an unserem Luxus sichtbar wird, ist eine absolute Irrlehre. Es ist blanker Hohn für die Christen, die jeden Tag ihren Glauben in den Arbeitslagern in Nordkorea oder in den Gefängnissen auf den Malediven unter Lebensgefahr jeden Tag aufs Neue bezeugen. Diese Lehre ist blanker Hohn für die Christen und Apostel, die wegen ihrem Glauben das Leben verloren haben. Und diese Lehre, dass Glaube Wohlstand erzeugt, ist ein blanker Hohn für Jesus Christus, da er dann sein Blut für irdische und vergängliche Güter gelassen hätte. Gott möchte unseren Glauben auf die Perspektive Ewigkeit ausrichten. 1. Petrus 5, 8 bis 10. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Der Gott aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Welche Perspektive hat dein Glauben? Ist dein Glaube abhängig davon, ob es eine erfolgreiche Woche war oder nicht? Ist dein Glauben davon abhängig, ob es gut gelaufen ist im letzten Jahr oder ob du gute Perspektiven hast für deine Zukunft? Ist dein Glauben abhängig von irdischen Gütern, worum du vielleicht schon lange bittest? Lass uns darauf achten, was Gott uns wirklich versprochen hat. Jesus hat mir und dir Errettung versprochen. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus hat mir und dir Errettung versprochen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus hat dir und mir Vergebung versprochen. Lukas 11, Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Jesus hat mir und dir den Heiligen Geist versprochen. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allem gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Jesus hat mir und dir Weisheit versprochen. Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus hat mir und dir seinen Frieden versprochen. Und 1. Johannes 2, Vers 25. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Jesus hat mir und dir eine Ewigkeit versprochen. Mit ihm versprochen. Wer von euch kennt das Lied, was Gott verheißen? Die meisten. Ich werde es einmal vorlesen. Was Gott verheißen, das bleibt bestehen. Und wenn auch Himmel und Erd vergehen, wenn unsere Stützen zerbrechen alle, was Gott verheißen, das hält. Was Gott verheißen, das will er geben. Mag alles beben, es bleibt bestehen. Wenn auch verlöschen die Sterne alle, was Gott verheißen, bleibt bestehen. Was Gott verheißen, hält auch in Zeiten, wenn Mut und Hoffnung uns will entschwinden und müd wir sinken im heißen Streiten, was Gott verheißen, wankt nie. Was Gott verheißen, hält auch im Sterben, im heißen Fieber, wenn's Leben schwindet, des Heilands Hände dann für uns werben, was Gott verheißen, stirbt nie. Was Gott verheißen hält auch am Tage, wo Gott uns rettet aus Not und Plage, die Siegeskrone dort dann empfangen, die überwunden durchs Blut. Ich fand das Lied so treffend und so passend, weil es darum geht, was Gott dir und mir verheißen hat. Und es ist interessant, dass auch aus diesem Lied hervorgeht, dass es nichts Irdisches ist. Das, woran wir glauben, hängt nicht von irdischen Dingen ab. Und vieles hier auf dieser Erde verstehen wir nicht. Melita hatte das gerade auch gesagt. Es gibt viele Situationen, wo man vielleicht erst im Nachhinein versteht, warum Gott das zugelassen hat. Situationen, wo sich die Möglichkeit ergibt, ein Zeugnis zu sein. Aber es gibt auch viele Situationen, wo wir es nicht verstehen. Wo vielleicht so ein Hurricane, der über die USA weggefegt hat, Kinder Gottes obdachlos gemacht hat. Oft höre ich den Satz, der Herr hält die Hand über die Seinen, wenn man verschont wurde vor irgendetwas. Oder wenn man vor einem Unfall verschont wurde, sagt man, ja, ich habe gemerkt, Gott hält die Hand über seine Kinder. Aber wie viele Kinder Gottes sterben jeden Tag, auch durch Sturm, Tod, Krankheit, Unglück, auch Kinder Gottes. Und es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen können. Aber wenn du etwas nicht verstehst, dann lass es stehen und zweifle nicht. Übergebe es Gott und vertraue ihm, dass er keinen Fehler macht. In Römer 8, Vers 28 steht, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du darfst glauben, dass Gott dich führt, wie er es haben möchte. Du darfst dein ganzes Vertrauen auf Gott setzen und wissen, dass er dich in seiner Hand hält, egal was passiert. Du darfst wissen, dass es gut ausgehen wird. Und das Thema meiner Predigt heißt ja, erfolgreich glauben. Wie also kann ich erfolgreich glauben? Wie kann mein Glaube hier auf dieser Erde erfolgreich sein? Mein Glaube hier auf dieser Erde wird nur dann erfolgreich sein, wenn ich ihn mit der Perspektive Ewigkeit lebe. Wenn ich mich nicht auf diese vergänglichen Dinge fokussiere, sondern wenn ich weiß und glaube, das Beste kommt zum Schluss. So wie bei diesem Bum-Bum-Eis. Das Beste kommt zum Schluss. Und ich wünsche euch Kindern, dass wenn ihr so ein Eis esst, dass ihr daran denkt, dass als Kind Gottes in dem Glaubensleben das Beste zum Schluss kommt. Und wenn die Erwachsenen in der Eisdiele stehen und nicht wissen, welche Kugel ganz unten liegen soll, dann denkt einfach drüber nach, nehmt Kontakt zu Gott auf und ihr dürft glauben und darauf vertrauen, das Beste kommt zum Schluss. Amen.